Willkommen.
Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Der Anfang. Das letzte Wehr vor dem Meer reguliert etwa bei Weserkilometer 362 den Wasserstand der Weser. Das neue Bremer Weserwehr wurde von 1989 bis 1993 erbaut und am 10. Juni 1993 in Betrieb genommen. In der Wehrschwelle befindet sich ein über die gesamte Länge des Wehres führender Inspektionsgang. Ein integriertes Kraftwerk verläuft unterirdisch neben dem vorhandenen Weserwehr und liefert im Mittel 42 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das reicht aus, um rund 17.000 bremische Haushalte mit Elektrizität zu versorgen und erspart der Atmosphäre jährlich 35.500 Tonnen des Treibhausgases Kohlendioxid. Die Anlage mit einer Leistung von bis zu 10 Megawatt war eines der größten Neubauprojekte Deutschlands zur Nutzung der Wasserkraft. Das Weserkraftwerk nahm am 1. März 2012 seinen regulären Betrieb auf. Über das Weserwehr und die anschließende Schleuse führt eine Betriebsbrücke, die auch von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden kann. An diesem Morgen wird in der großen Kammer der Bremer Weserschleuse die Leiche eines Mannes gefunden. Ihm fehlen die linke Hand und ein Schuh. Er hatte sich geärgert, dass er sich geärgert hatte und doch nicht gleich aufgesprungen war und nicht diesem Schwarzkittel die Meinung geblasen hatte, ihm nicht das missbrauchte Buch aus der fuchtelnden Hand gerungen hatte, ihn samt dieser drohend geschwungenen Bibel nicht zwischen seine Gemeinde aus dieser ziegelroten Kirchenburg gepfeffert hatte, zwischen jene andächtig lauschenden Pfeffersäcke am städtischen Weserufer. Wütend über diese Pfeffersäcke vor der hanseatisch-maritim gesponserten Bühne, wütend über ihre Open-Air-Verdammnis jeglicher Sünder, getarnt als Sonntagspredigt, zu der auf Handzetteln verteilten Frage ihres nun auf der Bühne tobenden Hirten: Und dann, was kommt nach dem Tod? Stattdessen war er höflich aufgestanden, hatte schweigend diese Schafe diesem Hirten überlassen. Ein weiteres Kulturwochenende in dieser Stadt der Pfeffersäcke war in die Hose gegangen. Dass es an diesem Septemberwochenende vor 3 Jahren wohl so gewesen sein mochte, fand Hauptkommissar Stedefreund erst heraus, als der Fall längst gelöst war. Nun sagen wir, als er abgeschlossen war, also als auf der Hand lag, was in diesem Fall nach dem Tod gekommen war. Der Mann war eben nicht bloß höflich aufgestanden, um schweigen zu gehen, er hatte von seiner Profession Gebrauch gemacht. Aber diese Erkenntnis wäre hilfreicher gewesen, hätte Stedefreund darüber ein bisschen früher in der Zeitung gelesen, und hilfreich wäre es auch gewesen, hätte er das Buch mit dem Vorwort des Toten früher gekannt und nicht erst im Stapel unverkaufter Thriller in dessen Haus am Hang entdeckt. An diesem Morgen ist noch unklar, ob der Mann in der großen Kammer der Bremer Weserschleuse von der darüber hinwegführenden Fußgängerbrücke gestürzt ist oder von dieser heruntergestoßen wurde. In beiden Fällen könnte sein verzweifelter Versuch, sich am Ende seines Sturzes festzuhalten, zum Abriss der Hand geführt haben. Dass er noch in der Schleusenkammer dümpelte und nicht schon flussab irgendwo zwischen Bremer Erdbeerbrücke und Fegesacker Yachtwerften trieb, hängt mit seinem Fuß zusammen, oder besser mit dem Umstand, dass dieser Fuß im Schuh an der Schleusenleiter gehangen hatte, dort möglicherweise aber auch befestigt worden war. Das genauer herauszufinden wird kaum mehr möglich sein, weil noch vor Alarmierung von 112 ein Abtreiben des Körpers durch das sich öffnende Schleusentor in Richtung Erdbeerbrücke mit Hilfe eines Enterhakens am Ende einer langen Stange verhindert worden war. Der Mann mit der Rettungsstange hatte kurz nach 5 Uhr von seinem Steuerstand aus das obere Schleusentor zur Einfahrt eines ersten Kiesfrachters geöffnet und wieder geschlossen. Erst eine Weile nach Drücken des Knopfes zur Öffnung des unteren Schleusentors hatte er hinter dem aus der Schleusenkammer gleitenden Kiesfrachter einen Menschen entdeckt, kopfüber an der Schleusenwandleiter hängend. Irgendwo zwischen Bremer Erdbeerbrücke und Fegesachter Yachtwerften trieb nun wohl hinter dem Binnenschiff eine Hand her und ein Schuh. Aber der verhinderte Lebensretter ist sich nicht mehr sicher, auf welcher Schleusenleiterhöhe dieser Schuh verklemmt gewesen war. Verklemmt war oder verklemmt worden war? Hauptkommissar Stedefreund würde dafür gerne geklärt haben, ob der hängende Körper vom Steuerstand aus tatsächlich erst sichtbar geworden war, als der Kiesfrachter die Schleusenkammer verließ. Die Hemelinger Schleusen trennen mit dem Weserwehr die staugeregelte Weser von der Tide beeinflussten Weser, erfährt Stedefreund von einem herbeigeeilten Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremen. Die große Schifffahrtsschleuse habe jährlich rund 4,0 Millionen Gütertonnen und 6.000 Fahrzeuge zu bewältigen. Die Bremer Weserschleusen stellten den Eingang in die staugeregelte Mittelweser und damit den Anschluss der Seeverkehre, insbesondere der bremischen Häfen, an das deutsche Kanalnetz dar. Stedefreund ist beeindruckt, wüsste nun aber gerne vom diensthabenden Schleusenwärter, wie hoch das Wasser in der Schleusenkammer vor Einlass des Kiesfrachters bei Betriebsbeginn an diesem Morgen gestanden habe. Das hänge von der Tide ab, lässt sich der Mann vom Wasserschifffahrtsamt vernehmen. Die Hubhöhe betrage je nach Tideverhältnissen zwischen 2,5 und 6,5 Meter. Jetzt falle es ihm ein, sagt der Schleusenwärter, der Tagesbetrieb sei am Abend zuvor um 22 Uhr mit einem Wasserstand in der Kammer bei etwa 5 Metern eingestellt worden. Aha, sagt Stedefreund, dann hätte er beim Sinken des Wasserpegels hinter dem mitsinkenden Kiesfrachter den an der Schleusenleiter hängenden Körper eigentlich früher sehen müssen, vorausgesetzt, der habe nach dem Sturz ins Wasser an der Oberfläche gedümpelt und sich da verhakt. Beim Sinken von Wasser und Schiff hätte der Körper trocken fallen müssen, sichtbar nicht erst hinter dem Schiff bei dessen Ausfahrt auf unterstem Pegel. Ja, aber, sagt der Schleusenwärter, genau dabei habe er ihn erst entdeckt. Ja, aber, sagt der Wasser- und Schifffahrtsbeamte, dann müsse der ganz schön tief getaucht sein, um sich da unten mit dem Schuh zu verhaken. Inzwischen ist Hauptkommissar Stedefreund in der Lage zu eigener Wahrnehmung. Er kennt die Leiche. Der Mann war ihm kürzlich im Bremer Viertel begegnet, genauer beim BKT, beim Bremer Kriminaltheater. Nur war er dorthin nicht als ARD-bekannter Hauptkommissar Nils Stedefreund gekommen und die Frau in seiner Begleitung war auch nicht etwa die ARD-bekannte Kriminalhauptkommissarin Inga Lührsen gewesen, obwohl sich das ihre beiden Gastgeber beim BKT zur Förderung des Ticketverkaufs gewünscht hätten. Zwei Fernsehkommissare als Premierengäste. Perdita Kaufmann und Ralf Kurz bewirtschaften mit ihrer Spielstätte in der Friesenstraße zwar einen virtuellen Tatort, sie sind jedoch nicht Rechteinhaber beim anderen virtuellen Tatort, betrieben, aber finanziert vom WDR, vom örtlichen Fernsehsender im Bremer Faulenquartier. Sie sind damit auch nicht berechtigt, die Namen Stedefreund und Lührsen, also zweier virtueller Fernsehkommissare, für zwei real agierende Werbeträger zu nutzen, die an diesem Abend mit reichlich Rotwein freizuhalten waren. Die beiden Kriminaltheaterbetreiber würden ihre beiden Kriminalkommissardarsteller dennoch nicht zum Typ Alkoholrhythmus zählen, wie es später über den Toten heißen mag. Falsch, wird dann jemand anders sagen. Richtig heißt es Algorithmus. Stedefreund und Lößen aber fühlen sich als Darsteller in den virtuellen Realitäten ihrer jeweiligen Tatorte weder alkoholrhythmusfrei noch algorithmusabhängig. Tatsächlich geht es gar nicht um das Innehaben von Namensrechten, sondern darum, eine Geschichte zu erzählen, deren Personal Fragen aufwerfen mag, ebenso wie deren Autorenschaft. Die Autorenschaft der Geschichte vom Bremer Faulenquartier ist hinreichend geklärt. Sie wurde von dem Bremer Volksmärchenschriftsteller Friedrich Wagenfeld nacherzählt. Die märchenhafte Einführung vorweg. Durch das aufblühende Stefaniviertel in Bremen zieht sich die Faulenstraße, die nach Umzug von Radio Bremen in einen Neubau sowie durch Unterbringung der Volkshochschule in einem renovierten Altbau mit aufgearbeiteter NS-Vergangenheit nahebei und durch die Kulturkirche St. Stephanie um die Ecke auf dem besten Wege ist, sich zur lebhaften Einkaufsmeile zu mausern. Nun die Wagenfeldsche Erzählung. Die Straße gab dem Stadtviertel noch einen anderen Namen, eben Faulenquartier. Im Mittelalter war eine Faulenstraße ein schmutziger, ungepflasterter Weg, alles andere als einladend. Die Sage spielt in einer schmutzigen, schlammigen Gegend an der Weser. Dort lebte, hinter der Stadtmauer im armen Bremer Westen, ein Ehepaar mit 7 kräftigen Söhnen, die lieber auf der faulen Haut lagen, als bei der Arbeit zu helfen. Die Eltern mühten sich ab mit dem Anbau von Kohl und Gras, aber das nasse Land gab nichts her. Irgendwann wurde den Brüdern das faule Dasein zu langweilig und sie zogen in die Welt, weil niemand sie beschäftigen wollte. Als sie zurückkamen, waren sie um einiges an Wissen reicher. Sie bauten Kanäle, entwässerten das Land, das plötzlich großen Ertrag brachte. Sie legten Hecken an, um Gärten und Felder vor Wind zu schützen. Sie errichteten Steinhäuser für ihre Familien und bohrten Brunnen. Kurzum, sie modernisierten Land und Arbeit. Auf diese Weise entstand eine lange und breite Straße, welche sie zu beiden Seiten mit Lindenbäumen bepflanzten und in der Mitte mit einem tüchtigen Steinpflaster versahen. Und wenn etwa ein Vorübergehender fragte, wie die schön belaubte Straße heiße und wer darin wohne, was konnten die Nachbarn, wollten sie der Wahrheit getreu bleiben, anderes antworten als, dass die Bewohner der Straße die 7 Faulen seien? Für die Nachbarn blieben sie die 7 Faulen, die sich all diese Verbesserungen nur ausgedacht hatten, weil sie für schwere Tagelöhnerarbeit immer zu bequem waren. Der alte Vater, sagten die Nachbarn, war ein fleißiger Mann und scheute keine Mühe all sein Leben lang. Der stieg getrost ins Wasser bis ans Knie und schnitt sich kümmerlich sein Gras, wenn ihm etwas gewachsen war. Die Söhne haben sich das Ding bequemer gemacht. Sie haben keine Lust zur Arbeit. Und wenn sie nicht gestorben sind. Faul ist er nicht gewesen. Und bequem hatte er sich auch nicht gemacht, als er noch lebte. Doch niemand kennt die Identität des Mannes, der gelegentlich abends noch am Tresen des Kriminaltheaters gesessen hatte, als literarischer Sponsor und eines Morgens in der großen Schleusenkammer des Bremer Weserwehrs dümpelte als Tatortleiche. Am Premierenabend hatte er nach kurzem Hallo sein Glas geleert und war gegangen, ohne die kriminalpolizeilichen Werbeträger eines Wortes gewürdigt zu haben. Per Dieter Kaufmann hatte gesagt, der da eben gegangen sei, wäre für ihr Theater so eine Art Geheimwaffe. Er recherchiere Hintergründe für ein neues Bremer Kriminalstück. Und Ralf Kurz hatte betont, ganz große Sache und kostet nix, macht er für lau. Solange Bremer Kulturpolitiker schneller auf den Bäumen sitzen, als man das Wort Ensemble überhaupt aussprechen kann, müssen wir für jede Inszenierung eine eigene Produktionsgruppe zusammenkriegen. Wenn es keine Subventionen gibt, sei so eine Geheimwaffe existenzsichernd. Erst als sie tot war, erhielt die Geheimwaffe einen Namen. An einem Morgen nach diesem Premierenabend, als Leiche in der Bremer Weserschleuse. Immerhin einen Namen. Alles muss man selber machen. Die Geräusche, die ganze Technik, überhaupt sich die ganze Geschichte einfallen lassen und dann alle Texte auch noch selber lesen mit der eigenen Stimme, also mit nur einer Stimme. Hier mal einen Hall rein, da mal nur förmlich zitieren, hier mal persönlich raunen. Was machen die da eigentlich im faulen Quartier? Ich meine, im Bremer Funkhaus. Na, zum Beispiel dem Autoren einen Brief schreiben. Zitat, also Hall. Mir scheint, das Exposé wurde mit spontaner Lust geschrieben, mit Lust entstanden über eine aktuelle Pressenotiz, mit noch mehr Lust aus Reminiszenz und Nähe zu guten alten Politzeiten. Die Idee, die beiden ausgemusterten RB-TV-Kommissare im Rahmen einer Bremen 2-Radiosendung nochmals zu aktivieren, verspricht auf den ersten Blick ein interessantes Setting. Und auch der Fall Mord am Weserwehr lässt aufhorchen, macht neugierig auf eine als kriminalistische Bremensie angekündigte aufregende Geschichte. Ja, aber dann kommt's. Wieder Hall. Was nicht geht, Lürsen und Stedefreund, die beiden Hauptfiguren, geraten immer mehr zu Randfiguren, verschwinden geradezu. Ebenso der Kriminalfall des Beginns. Er geht unter im Dickicht behaupteter Verschwörungstheorien. Sind Lürsen und Stedefreund meine beiden Hauptfiguren? Sie sind wie attraktive Schaufensterpuppen. Sie sind meine Köder für Hörer einer Geschichte, die sich der Dramaturgie eines Krimis bedient. Diese Geschichte erzählt davon, wie kriminelle Handlungen und damit polizeiliche Ermittlungsarbeit von Staatsverbrechen ablenken sollen. Und dazu gibt es endlich mal eine andere Stimme, eine authentische Stimme, die sagt, du kannst nicht ankommen gegen die mächtigsten Geheimdienste der Welt und dabei frei vom Schlimmsten bleiben, das dir passieren kann. Wenn sie dich kriegen wollen, dann kriegen sie dich. Ja, und der das sagt, ist wer? Ach, warten Sie doch auf das Ende der Geschichte. Und hier sind meine Köder für Hörer einer Geschichte, die sich der Dramaturgie eines Krimis bedient. Kriminalassistent Carson, etwa 1960 geboren, Brillenträger und mittlerweile auch mit ergrautem Pferdeschwanz, recherchiert fleißig und erledigt unermüdlich alle ihm von Inga Lührsen und Nils Stedefreund übertragenen Aufgaben. Dabei benötigt er aber recht exakte Vorgaben, denn seine Fähigkeit mitzudenken ist nicht übermäßig stark ausgeprägt. Lührsen schätzt Carlsens Zuverlässigkeit, was die Erledigung von Rechercheaufgaben betrifft, ist sich aber bewusst, dass sein Aufgabenbereich nur begrenzt sein kann. Obwohl vom Typ her eher wortkarg, schafft Carlsen es immer mal wieder, laufende Ermittlungen negativ zu beeinflussen, indem er sich verplappert oder ungewollt Informationen an Verdächtige preisgibt. So passiert es gelegentlich, dass Lührsen und Stedefreund ihn an manchen Tagen wenig nett behandeln, was Carlsen als ungerecht empfindet. Da er kaum einmal ein Lob bekommt, ist er der Meinung, dass ihm ein solches auch einmal zustehe, da er in der Regel gute Arbeit abliefere. Verheiratet ist Carlsen mit Pia. Das Ehepaar hat einen Sohn. Seine Familie ist ihm sehr wichtig, aus ihr zieht er Kraft und den nötigen Rückhalt. Als es in seiner Ehe kriselt, wirft ihn das ziemlich aus der Bahn, was sich auch in seinem Auftreten äußert. Da Carlsen unsportlich ist und sich auch nicht fit hält, führt das bei Einsätzen, bei denen er sich bewegen muss, schon mal zu Kurzatmigkeit. Seine Wirkung auf andere ist durch Lethargie gekennzeichnet. Drei Stunden nach dem Leichenfund in der Bremer Weserschleuse treffen Inga Lührsen und Nils Stedefreund im Kommissar 31 der Bremer Kriminalpolizei auf Kriminalassistent Carlsen. Der hat erste Befunde vorliegen, ohne Zweifel ertrunken, die linke Hand abgerissen am Articulatio radiocarpalis an der Handwurzel. Erhebliche Quetschungen am rechten Fuß, dort keine Socke und kein Schuh. Am Rücken, etwa auf Höhe des Gürtels, Hautverletzungen, aller Wahrscheinlichkeit beigebracht durch den sichergestellten Enterhaken und nach dem Ertrinkungstod. Der Enterhaken gehöre dem Wasserschifffahrtsamt und sei als Rettungsmittel am Rand der Schleuse positioniert gewesen. Abschließend sagt Kriminalassistent Carlsen, 3F in Schifffahrt, das fände er literarisch gesehen problematisch. Stedefreund hält diese Bemerkung für wenig zielführend. Kriminalhauptkommissar Nils Stedefreund ist 1969 geboren und im Raum Hannover aufgewachsen. Er hat als Kind und auch als Jugendlicher einen Teil seiner Zeit in Bremen und Bremerhaven verbracht, da der talentierte Fußballer zur B-Jugend des SV Werder Bremen gehörte. Mit 15 Jahren musste er dann wegen einer Meniskusschwäche das Fußballspielen aufgeben. In Bremerhaven begann er seine Kommissarslaufbahn. Eine kurze Ehe mit Bettina, die ihn bei einem Seitensprung ertappte, liegt hinter ihm. Bereits mit 29 Jahren war er wieder geschieden. Stedefreund wurde dann nach Bremen versetzt und wohnt nun in einer Eigentumswohnung im Steintorviertel mit Tischkicker mitten im Raum und Rennrad an der Wand. Nebenberuflich verkauft er zeitweise Alarmanlagen, da seine finanzielle Situation recht angespannt ist, auch weil seine Ex-Frau zunächst 900 Euro Unterhalt forderte. Stedefreund selbst pflegt keinen aufwendigen Lebensstil. Bei seiner Versetzung nach Bremen sollte er Inga Lührsen zunächst für 3 Monate vertreten, da Lührsen in dieser Zeit Unterricht an der Polizeiakademie erteilte. Stedefreund ging anfangs davon aus, Lührsens Nachfolge übernehmen zu können, fühlt sich dann aber auch als ihr Partner mit ihr als Chefin recht wohl. Seine Lebenseinstellung tendiert dahin, es sich selbst nicht schwerer zu machen als nötig, was ihm eine gewisse Gelassenheit gibt und ihn eher selten in Situationen bringt, in denen er sich aufregt. Damit ist er für Inga Ljösen ein kongenialer und ergänzender Partner, der ihr auch gelegentlich loyal den Rücken frei hält. Kriminalhauptkommissarin Inga Ljösen hat von Kindheit an in Bremen gelebt, am 20. Mai 1953 in der freien Hansestadt Bremen geboren, engagierte sie sich in der Friedensbewegung, demonstrierte mit Freunden gegen das Atomkraftwerk in Brockdorf und nahm 1971 in Rostock an einem Zeltlager für den Frieden teil. So war ihr Entschluss, zur Polizei zu gehen, schon eine Überraschung für viele ihrer alten Freunde, von denen einer sich sogar einer terroristischen Bewegung anschloss. Dass ausgerechnet Inga Ljösen den Beruf einer Polizistin ergreifen würde, damit hatte keiner ihrer Freunde gerechnet. Sie ist, wie sie ist, schon immer für Gerechtigkeit kämpfend und dabei nicht hinzunehmen, wenn der Staat selbst das Recht oder auch ihre Person beugen will. Ljösen heiratete Lothar Reinders, einen Lehrer, und bekam die gemeinsame Tochter Helen. Als das Mädchen 8 Jahre alt war, trennten sich die Wege des Ehepaars. Helen blieb bei ihrem Vater und Ljösen wohnte wieder allein in einem Altbremer Haus. Nach der Trennung nahm die Kommissarin dann ihren Geburtsnamen wieder an. Männern gegenüber ist sie zwar nicht uninteressiert, aber zu einer echten Beziehung reicht es zumeist nicht. So lebt sie fortan fast nur für ihren Beruf. Am 28. Dezember 1997 war der Start für Inga Ljösen als Ermittlerin in Bremen. Bis Kommissar Nils Dedefreund auf der Bildfläche erschien, hatte sie mit mehrfach wechselnden Assistenten zu tun. Ljösen besticht durch Sachlichkeit und Rationalität, manchmal jedoch auch mit einem gewissen Hang zur Perfektion. Hinzu kommen Kontrollneurosen, die ihr Wesen prägen. Da sie am Tatort arbeiten will und die Arbeit am Schreibtisch ihr eher lästige Pflicht ist, hat sie keine Ambitionen, auf der Karriereleiter weiter nach oben zu steigen und Kommissariatsleiterin zu werden. Diplomatie ist nicht ihre Stärke und ihre gelegentlichen emotionalen, fast jähzornigen Ausbrüche zeigen dies deutlich. Auch begibt sich die Kommissarin des Öfteren mit Alleingängen selbst in höchste Gefahr. Sowohl ihre Kollegen als auch ihre Vorgesetzten erkennen ihre fachliche Kompetenz an. Ljösen selbst lässt auf ihren engsten Mitarbeiter Nils Dedefreund nichts kommen. Sie pflegt einen partnerschaftlichen und fairen Umgang mit ihm. Nach Feierabend gönnt sich die Kommissarin gerne auch mal ein Glas Rotwein. Was in ihr vorgeht, gibt sie nur in seltenen Momenten preis. Die teils schlimmen Schicksale, in die sie durch ihren Beruf hineingezogen wird, verlangen ihr ab, einen Schutzwall um sich herum aufzubauen. Sie hörten den Anfang von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.